Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Sozialgestaltung. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast. Er hat ein Thema, was viele von uns betrifft, auch häufig früher, als man vielleicht denkt. Wie funktioniert gutes Älterwerden, Versorgung, Qualität im Alltag? Und wie läuft es auch hinter den Kulissen ab? Und mein Gast ist Dr. Johannes Rückert. Er ist Vorstand bei der KWA, Kuratorium Wohnen im Alter, gemeinnützige Aktiengesellschaft. Und er kennt die Praxis genauso wie die strategischen Fragen. Wie organisiert man Qualität, Menschlichkeit, aber auch das Ganze in den vorgegebenen Strukturen und was zählt hier wirklich? Herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
Wow, ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und die freundliche Vorstellung und das Latte hochlegen gleich zu Beginn der Sendung. Und ich bedanke mich auch, dass ich mich in den sehr erlesenen Kreis deiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einreihen darf. Sehr ehrenvoll. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auf unser Gespräch heute. Einerseits die KWA etwas näher vorzustellen, aber auch über die Themen der Versorgung von Senioren, von Menschen, die Hilfe bedürfen im Alter, mit dir zu sprechen und da deine Sicht miteinander gut zu diskutieren. Aber ganz vorab, wie bist du eigentlich in dieses Feld gekommen? War das eher so Plan oder Zufall?
Ja, ein bisschen was von beidem vielleicht. Für mich Zufall und für andere vielleicht Plan. Also ich bin ja familiär vorbelastet. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf in meiner Familie. Mein Vater ist Theologe, zwei Großväter Theologen, drei Urgroßväter Theologen. Und ich habe mich dann entschieden, Mathematiker zu werden. Weil ich sage, neben den Theologen sind die Mathematiker die einzigen, die halbwegs qualifiziert über die Unendlichkeit sprechen dürfen. Und ich habe dann meine ersten beruflichen Schritte in der Strategieberatung machen dürfen, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr spannende Zeit, die aber, wie für die meisten, die da anfangen, dann nach 3,5 Jahren so zu Ende gegangen ist. Und just in diesem Moment, als ich mich dann umorientieren wollte, hat mein Vater, der ja viele Jahre im Sozialwesen exponiert tätig war, zugeschlagen und gesagt, jetzt kommst du zu uns. Insofern eine Mischung aus Zufall und Plan.
Jetzt hast du schon von deiner familiären Vorbelastung gesprochen, aus dem Theologiebereich, aber ja auch aus dem Pflegebereich. Vielleicht noch kurz aufklären, der Hintergrund der familiären Vorbelastung ist theologisch, aber auch mit dem Augustinum eng verbunden. Aber das kannst du viel besser selber erzählen, wie ich.
Das ist richtig, mein Großvater, wie gesagt, er evangelischer Pfarrer, hat dann in den 50er Jahren das Augustinum gegründet. Mein Vater hat es 30 Jahre lang geleitet und ich bin seinerzeit 2010 ebenfalls dazugestoßen.
Also von Theologie über Mathematik hin zur Pflege, zur Versorgung von Menschen in höherem Alter. Und deine Beschreibung zur Unendlichkeit ist wirklich eine schöne. Wobei der Beweis mathematisch, glaube ich, nicht ganz einfach ist. Theologisch wird davon ausgegangen, dass es die Unendlichkeit gibt.
Also ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber beide Wissenschaften basieren auf einem Axiomensystem. Das in der Mathematik ist etwas kürzer und das in der Theologie ist die Bibel.
Die wir jetzt heute aber auch nicht vertiefen wollen, genau, um nicht abzuschweifen und bei dem Thema zu bleiben. Gab es denn für dich einen Moment, du hast gerade so ein bisschen beschrieben, du kommst aus der Mathematik, aus dann überleitend in den Bereich des Consultings und hattest du so einen Moment zu sagen, das ist genau das Thema, was ich auch zukünftig beruflich machen möchte?
Also ich bin in der guten Situation, das nicht jeden Tag, aber sicherlich jede Woche zu spüren. Wann ich das erste Mal gespürt habe, das weiß ich nicht mehr.
Okay, also bist so ein bisschen ja, familiär mit reingewachsen und hast für dich festgestellt, das ist eine Branche, in der du gerne arbeiten möchtest.
Also was ich faszinierend finde, und da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ist diese Schnittmenge zwischen Realwirtschaft und Sozialwirtschaft. Das ist, ich greife ein bisschen vor, aber das Wohnstift, das wir ja auch bei KWA als Kernprodukt anbieten, eines der wenigen unternehmerischen Geschäftsmodelle in der Sozialwirtschaft. Und das ist das, was mich reizt.
Da überschneiden sich auch genau unsere Lebenswege und Ansichten. Für mich war es auch ganz klar nach dem Studium, ich wollte Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin werden, was ich geschafft habe. Und ich wollte es aber nur im Gesundheits- und Sozialwirtschaftsbereich machen, weil mich genau das gereizt hat, einerseits in einem regulierten Bereich zu arbeiten, der gesellschaftlich, heute würde man sagen, wirksam ist, aber politisch reguliert, aus vielen guten Gründen, man kann lange, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, auch überreguliert sein, aber auf der anderen Seite trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten, weil auch hier geht es um Gelder, sogar nochmal einen Zahn schärfer, Versicherungsgelder häufig ja von Versicherten, die den Anspruch haben, dass wir sie wirtschaftlich effizient und effektiv einsetzen in allen Bereichen. Das gilt ja nicht nur für die Pflege, es gilt fürs Krankenhaus, Rehabilitation, niedergelassene Ärzte. Wie lange arbeitest du denn jetzt schon im Bereich der Pflege? So ungefähr vom Zeitraum?
15 Jahre.
Wenn du das mal so vergleichst vom Beginn deiner Tätigkeit in der Branche zu dem heute, gibt's da Punkte, wo du sagst, da habe ich ganz andere Sachen erwartet oder ich hatte damals eine andere Überzeugung, hat sich da eine Einstellung oder auch Einsichten verändert über die letzten 15 Jahre für dich persönlich?
Also ich kam ja damals frisch aus der Strategieberatungsbranche und ich hatte gelernt, hier Kennzahlen zu analysieren und Treiberbäume aufzustellen und Hebel zu identifizieren, um irgendwelche Zahlen zu verbessern. Und so bin ich dann auch an den Job rangegangen. Heute halte ich es viel mehr mit Peter Drucker und sage, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Ohne den Hintergrund einer gelingenden Unternehmenskultur kannst du strategisch wenig bewegen. Das ist sicherlich etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe.
Wenn ich mir das so vorstelle, kamst du als Jungspund, so wie man in der Beratung getrimmt wird, Zahlen, 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 Fakten, 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 möglichst schnell umsetzen und bist dann so ein bisschen mit der Realität konfrontiert worden, wo man sagt, nee, so schnell gehen manche Themen gar nicht, wenn man dann auch die eigene Verantwortung dafür mitträgt.
Das ist das eine und das andere ist, du bist in der Sozialwirtschaft und du bist in einer geografisch sehr weiträumig verteilten Organisation. Da eine Veränderung wirklich umzusetzen, geht nicht ohne das Mitmachen der handelnden Personen vor Ort.
Was ja häufig auch gar nicht so einfach ist.
Das lernst du in der Beratung nicht so.
Ja, vor allen Dingen, wenn man in der Beratung eher größere Unternehmen oder Unternehmensstandorte hat, sind wir ja in der Sozialwirtschaft häufig eher in einem Filialgeschäft, eigentlich mit kleineren Einheiten. Und dennoch ist es zu schaffen, eine gemeinsame Unternehmenskultur hinzubekommen, ist gar nicht so einfach, weil am Ende braucht man auch jeweils einen starken Standort. Und nur starke Standorte sind auch erfolgreich in ihrer Region. Und da ist vielleicht das, was sich eine Konzernzentrale ausdenkt, nicht immer passend für einen Standort im Schwarzwald, im Allgäu oder auch an der Ostseeküste.
Absolut. Da muss die Information in beide Richtungen fließen, sonst kann man sich wunderbar vergaloppieren am grünen Tisch in einer Unternehmenszentrale.
Und erzeugt damit auch ganz schön Frust, aber das versucht ihr ja anders zu machen. Und da sind wir auch schon bei der KWA, gemeinnützige AG. An sich ist das ja schon für mich ein extrem interessantes Konstrukt. Gibt's, glaube ich, so auch nicht nochmal in Deutschland.
Es gibt ein paar gemeinnützige Aktiengesellschaften. Die bekannteste GAG ist sicherlich die Agablesion. Aber dort sind die Gesellschafter im Wesentlichen andere juristische Personen. Und die Besonderheit von KWA ist, dass wir ein gemeinnütziges Sozialunternehmen im Privateigentum sind.
Genau, man liest das bei euch auf der Homepage, dass ihr bestimmte Aktionäre, die jeweils, glaube ich, eine Aktie halten, ich weiß nicht, wie es in dem Bereich ist, durchaus auch prominente Menschen dabei sind. Ich glaube, als erstes wird der Holacek genannt.
Ja, das ist sicherlich richtig. Um da vielleicht kurz einzusteigen, wie ist die Gründungsidee dieser Aktiengesellschaft. KWA wurde 1966 gegründet. Wir feiern dieses Jahr unser 60. Firmenjubiläum, was wir schon sehr fieberhaft vorbereiten. Und damals eben, wie man es damals so gemacht hat, für jeden Standort ein eigener eingetragener Verein. Da waren dann die örtlichen Honoratioren Mitglieder. Und vor 20 Jahren, 2005, hat man dann erkannt, dass diese Struktur nicht mehr trägt. Es gibt keinen konsolidierten Abschluss, es gibt keine Bonität. Und dass man ein gemeinsames Ganzes erzeugen muss, um für die Zukunft sich aufzustellen. Die Gretchenfrage ist nun, wie bringt man die örtlichen Vereinsmitglieder dazu, ihre Vereinsmitgliedschaft aufzugeben und das Ganze einzubringen in ein großes Ganzes? Und ich finde, man hat es sehr elegant gelöst und gesagt, jeder, der das mitmacht, kriegt einen Teil am großen Ganzen und die Rechtsform, die sich dafür anbietet, ist die Aktiengesellschaft. Wir legen aber sehr viel Wert darauf, dass wir gemeinnützig sind. Das heißt, die Aktien sind eigentlich eine Art Ehrenamt. Der Aktionär kriegt keine Dividende, er kann seine Aktie nicht handeln, er hat auch kein Kapital eingelegt, sondern es ist letzten Endes wie eine Mitgliedschaft in einem Stiftungskuratorium. Und wenn ein Aktionär verstirbt, dann fällt die Aktie auch zurück an die Gesellschaft und wird von der Hauptversammlung neu ausgegeben. Und das passiert 2-3 Mal im Jahr. Und deswegen gibt es gelegentlich die Möglichkeit, eben neue Persönlichkeiten als Aktionäre für KWA zu gewinnen.
Super Erklärung. Das sieht man nämlich nicht aus dem Protokoll der Hauptversammlung. Da sieht man eben nur, dass auch eigene Aktien gehalten werden. Aber man sieht eben das, was du auch gerade sagst, das Thema Gemeinnützigkeit, es wird nicht ausgeschüttet. Ihr thesauriert die Gewinne, so dass ihr dann auch entsprechend weiter investieren könnt.
Das ist mir sehr wichtig, ja. Wir leben von unseren Umsatzerlösen. Wir haben keine Stiftung im Hintergrund. Wir haben kein Vermögen, sondern wir müssen unsere Gelder selbst erwirtschaften. Müssen sie aber auch, da wir ein sehr immobilienlastiges Geschäftsmodell haben, auch immer wieder investitionsfähig sein. Und das ist eigentlich das, was mir sehr wichtig ist.
Kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf, gerade auch investitionsfähig zu sein vor dem Hintergrund von Strukturen von Immobilien, Altersthemen, aber auch Sanierungsbereiche aufgrund von energetischen Vorgaben, die da sind. Das müsst ihr aus euch selber herausstemmen. Und da hast du, glaube ich, gerade auch ein Stichwort ganz Wichtiges erwähnt, Bonität, warum ihr euch unter anderem mit zusammengeschlossen habt. Bonität wichtig für Banken und Kreditvergabe in allen Bereichen. Und ohne das gibt es keine Möglichkeit, auch einen Bankkredit aufzunehmen für größere Investitionen.
Das ist so. Und als gemeinnützige Aktiengesellschaft sind wir eben auch nicht in der Lage, jetzt irgendwie eine Kapitalerhöhung zu machen und Aktien auszugeben und auf die Weise Kapital einzusammeln, was ja eigentlich die Grundidee der AG ist. Aber ich hatte ja gerade schon gesagt, wie das alles zustande gekommen ist.
Damit unterliegt ihr einerseits dem Gemeinnützigkeitsrecht, was in Deutschland ja aufgrund des Steuerrechts strukturiert ist, aber eben auch ganz klar dem Aktienrecht mit Hauptversammlung, Aufsichtsrat, du bist Vorstand. Alle Gremien, die man auch sonst kennt von einer Aktiengesellschaft, sind auch bei euch entsprechend verankert. Und wahrscheinlich nicht ganz einfach, manchmal auch das Aktienrecht einzuhalten, oder? Also man hat einfach mehr Dokumentationsanforderungen, wie zum Beispiel bei einer GmbH.
Zumindest kein Gesellschaftsrechtler, die Feinheiten kann ich jetzt nicht alle runterdeklinieren. Aber ich sage mal, man lernt es on the job.
Für viele ist, glaube ich, so die erste Hauptversammlung mitzuhaben, die dann eben auch dokumentiert wird, öffentlich ist in bestimmten Bereichen, ist immer, glaube ich, doch schon ein bisschen eine Aufregung. Große Aktiengesellschaften, auch börsennotierte, haben ja manchmal einen ganzen Stab von Anwälten und Notaren im Hintergrund, damit man auch nichts Falsches sagt. Auf der anderen Seite hat man eben den Vorteil, dass man eine hohe Transparenz hat.
Das ist bei uns schon ein bisschen familiärer. Ich habe jetzt bisher 2 Hauptversammlungen begleiten dürfen. Wir haben, wie gesagt, ungefähr 50 Aktionäre. Von denen sind vielleicht 20, 25 persönlich da und nochmal 10 per Vollmacht vertreten. Und dann werden natürlich Fragen gestellt und Präsentationen gemacht. Aber das Wichtigste ist schon das Gefühl, du stehst hier nicht vor einem Kongress, wo du einen Vortrag hältst, sondern das sind die Eigentümer dieses Unternehmens.
Und damit wird das auch sehr, sehr sichtbar. Ja, wer ist Eigentümer und was will man auch damit erreichen? Und jetzt mal so Eigentümer, jetzt haben wir ein bisschen über das Aktienrecht. Mal inhaltlich habt ihr habt 16 Standorte, vorwiegend in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch etwas weiter nördlich. Und wie seid ihr da aufgestellt? Auch vielleicht so von der Historie. Ihr sitzt mit der Zentrale im Großraum München. Was ist so die Historie des Wachstums oder der Aufstellung, so wie ihr heute dasteht mit 16 Standorten, auch in verschiedenen Bereichen, in denen ihr tätig seid?
Also wir haben 16 Wohnstiftsstandorte. KWA ist, sage ich mal, einer der kleinen unter den großen Altenhilfeträgern in Deutschland. Wir sind so hidden wie Champion, also KWA ist nicht so wahnsinnig geläufig als Konzernname, aber glücklicherweise sind unsere Standorte vor Ort jeweils sehr stark und bekannt und haben eine gute regionale Marke. Wir sind als Konzern, als Sozialunternehmen spezialisiert auf die Altenhilfe, machen aber in dem Bereich rauf und runter alles, was da so ist. Also wir machen betreutes Wohnen, wir machen teilstationäre Pflege, ambulante Pflege, vollstationäre Pflege. Wir haben 3 Schulstandorte, wo wir auch ausbilden. und wir haben eine Reha-Klinik mit geriatrischer Reha, Urologie und Neurologie. Aber unser Kernprodukt, wie du richtig gesagt hast, sind unsere seit neuestem 16 Wohnstifte, in denen wir betreutes Wohnen mit sehr viel Service und auch Pflege anbieten.
Was ist der letzte Standort, der dazugekommen ist und wann?
Wir haben gestern die Pressemitteilung verschickt, dass wir zum 1. April die Seeresidenz in Seeshaupt am Südende des Starnberger Sees übernehmen werden. Das ist ein sehr schönes Premiumhaus, das seit 20 Jahren am Markt ist und wo wir mit den letzten 2 Jahren intensiv verhandelt haben, um da den Betrieb fortsetzen zu können.
Das heißt, ihr seid auch auf Wachstumskurs, um nicht nur den Bestand zu verwalten und gut zu führen, sondern habt durchaus auch ein Interesse daran, weitere Einrichtungen, Standorte dazu zu nehmen oder vielleicht auch selber zu bauen, zu eröffnen.
Also der Bestand ist die Pflicht und alles andere ist Kür.
Okay. Aber jemand, der euch jetzt so nicht kennt, dich fragen würde oder dich bittet, ihm zu erklären oder ihr zu erklären, was macht ihr anders als andere? Du hast eben schon gesagt, ihr seid so ein bisschen die Hidden Champions, die Kleinen unter den Großen. Was gibt dir das Gefühl, ihr seid die Champions?
Ich möchte anders anfangen. Was ist ein Wohnstift? Ein Wohnstift ist ein bisschen ein Spagat aus einem guten Hotel, einer seriösen Pflegeeinrichtung und einem eigenen Zuhause. Und so versuchen wir, unseren etwas sperrigen Firmennamen KWA, Kuratorium Wohnen im Alter, auch neu aufzuladen und zu sagen, KWA steht für Komfort, wie in einem guten Hotel, Würde, wie sie in einer seriösen Pflegeeinrichtung gesichert wird, und dem Ankommen im eigenen Zuhause. Das ist eigentlich unser Kernprodukt, das Wohnstift. Und das ist an sich schon eine Nische, die, wie vieles in der Altenhilfebranche, keine klare Bezeichnung hat. Manche sagen Seniorenresidenz, manche sagen Premium-Wohnen. Das ist unser Kerngeschäft. Und weil sich dieses sehr stark auf den Selbstzahler fokussiert und eben nicht pflegesatzgetrieben ist, ist das sicherlich eine der Sachen, die uns besonders machen.
Ihr habt aber ja auch an allen Standorten einen ambulanten Pflegedienst, wenn ich das richtig gesehen habe. So, das
Absolut.
Heißt, ihr könnt eigentlich die Pflegesituation vom, hast du gerade so schön gesagt, vom Ankommen, ja, also Wohnen mit vielleicht auch wenig Assistenzbedarf bis hin zu hohen Pflegegraden bei euch in den Einrichtungen betreuen.
Absolut. Unser Ziel ist es, dass die Menschen zu uns kommen, weil sie es wollen und nicht, weil sie es müssen, dann aber bleiben können, wenn ein Pflegebedarf auftritt. Es ist ungefähr die Hälfte unserer Bewohnerinnen und Bewohner, die unsere Pflegedienste in Anspruch nehmen.
Zeigt auch so ein bisschen die Struktur, wo ihr Assistenzbedarf habt. Weißt du eigentlich, was so das Durchschnittsalter bei euch ist? Wann zieht ein Bewohner, Bewohnerin zu euch ein, so typischerweise?
Wir hatten ja schon mal über meinen Vater gesprochen. Der hat einen sehr morbiden Humor und der hat immer gesagt, die Leute kommen, wenn sie im Durchschnitt schon gestorben sind. Das heißt, das Einzugsalter liegt leicht oberhalb der allgemeinen Lebenserwartung, also bei Ende 70, knapp 80.
Und bleiben dann bei euch im Schnitt 8 bis 10 Jahre, oder?
Genau, ja, genau so.
Eigentlich ja ein Modell, was man in Deutschland so ja nicht in der Fläche hat. In der Fläche kennen wir die stationäre Versorgung. Vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zu durchaus Amerika, wo man dann ja auch eher über Community redet und ganze Städte gleich aufbaut.
Also was wir machen, ist durchaus, sage ich immer, ein Quartier in Hochkant, also ein Quartier unter einem Dach. Aber es ist richtig, wir haben knapp 1 Million vollstationäre Pflegeplätze in Deutschland, die nicht alle belegt sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber nur 30.000 Premium-Wohnungen, wenn ich das mal so nennen darf. Also das ist eine ganz kleine Nische innerhalb dieses Bereichs.
Aber so wie ihr aufgestellt seid und zumindest auch nach euren wirtschaftlichen Zahlen her, durchaus ein Bereich, der nachgefragt ist. Habt ihr eigentlich Wartelisten?
Wir haben je nach Apartmentgröße und Lage durchaus Wartelisten und wir haben insgesamt eine sehr gute Nachfrage und auch eine sehr zufriedenstellende Belegung.
Vielleicht ja da auch nochmal, wenn man sich das so überlegt, wie wenn wir uns die Demografie anschauen, sicherlich auch, wäre jetzt meine Vermutung, eine höhere Nachfrage in den nächsten Jahren. Ich spreche immer von der Babyboomer-Generation, die zwar jetzt erstmal in Rente geht und noch nicht das Alter erreicht hat, was du gerade erwähnt hast zum Einziehen, aber das kommt ja fast unweigerlich.
Ja, wobei wir aufpassen wollen. Wir wollen da jetzt nicht einschlafen, weil wir wollen bedienen oder das Wohnstift will bedienen ein Bedürfnis und nicht einen Bedarf. Das heißt, in eine Pflegeeinrichtung gehe ich, weil ich es muss und weil ich zu Hause nicht mehr versorgt werden kann. Und deswegen ist auch das wichtigste Entscheidungskriterium bei der Auswahl einer Pflegeeinrichtung die Nähe zum bisherigen Wohnort. Während wir eigentlich Menschen ansprechen wollen, die zu dem Zeitpunkt des Einzugs noch keine Pflege brauchen, die deswegen auch im Schnitt durchaus 6, 8 Häuser sich anschauen, bevor sie sich irgendwo niederlassen. Und da stehen wir durchaus in einem Wettbewerb und den wollen wir bestehen. Und deswegen müssen wir stets in das Ambiente und auch in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Merkt ihr da jetzt schon eine Veränderung, dass die jetzige Generation an Menschen, die das Alter erreicht haben, da sehr viel, ich sag fast professioneller rangehen in der Auswahl? Also dieses Bedürfnis, vielleicht aus dem Eigenheim oder einer größeren Eigentumswohnung oder auch einer gemieteten Wohnung kommen und sagen, okay, ich beschäftige mich damit, dass ich älter werde, vielleicht irgendwann auch einen Assistenzbereich habe und nicht erst dann, wenn ich den Bedarf habe, mir etwas suche, sondern schon vorab prospektiv ganz anders damit umgehe, wie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren.
Das ist ein Riesenschritt. Das können wir, glaube ich, noch gar nicht emotional richtig fassen, aber kognitiv können wir es schon fassen. Das ist ein Riesenschritt, so einen Umzug bewusst zu gestalten. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Faktor, warum dieses Angebot so eine Nische ist. Also es gibt genug Menschen, die sich das finanziell leisten können. Es gibt genug Menschen, für die das dort zu wohnen attraktiv wäre. Aber dieser Vorsorgegedanke, umzuziehen, wenn man es noch nicht muss, das ist, glaube ich, die größte Hürde. Ich sage mal, unser größter Wettbewerber ist das bisherige Zuhause.
Meine Vermutung wäre, dass sich das ein bisschen ändert, auch aufgrund dessen, was die jetzige Generation vielleicht mit ihren eigenen Eltern erlebt hat, vielleicht auch noch zu Hause gepflegt oder Menschen, die eben diesen Entscheidungszeitraum verpasst haben, umzuziehen in eine Umgebung, wo ich entsprechende Möglichkeiten habe, Assistenz zu erhalten und es dann ganz andere Schwierigkeiten gab, wo man dann vielleicht auch sehr schnell einen Pflegeplatz suchen muss und einfach froh ist, wenn man was findet.
Ja.
Wie gesagt, meine Wahrnehmung, ich habe keine Zahlen, dazu gibt es ja keine Zahlen. Ne? Das ist in den Bereichen, das kann man auch ganz schwer statistisch erfassen. Aber dass wir da durchaus eine Veränderung haben in diesem Vorsorgegedanken bei der jetzigen Generation, die es betrifft.
Ich kann dazu auch keine Forschung zitieren, sondern nur Eindrücke wiedergeben. Aber ja, ich sehe das auch, dass zum einen Menschen, die selbst Angehörige gepflegt haben, durchaus bereiter sind, den Schritt für sich selber zu gehen. Und dass im Vergleich zu vor 15 Jahren, als ich in die Branche gekommen bin, die Bereitschaft, aufgebautes Vermögen für sich selbst zu verzehren und es nicht zwingend vererben zu müssen, deutlich gestiegen ist.
Genau diese Fragestellung, dann muss ich mein Häuschen noch vererben oder muss ich das nicht eigentlich dafür nutzen und habe es nicht auch dafür angespart, mein Vermögen, um im Alter eine gute Wohnsituation, eine gute Lebenssituation für mich zu haben und da auch noch selbst Herr oder Herrin der Entscheidung sein zu können. Und du hast gerade gesagt, ihr steht im Wettbewerb, wenn sich zukünftige Bewohner 6, 7, 8 Häuser anschauen, da stellt sich ja durchaus die Frage, was sind Entscheidungskriterien, neben dem du hast jetzt ein paar Halbsätze mal gesagt, das ist wichtig, wie sind unsere Häuser ausgestattet, Anmutung. Aber ich könnte mir auch vorstellen, so das Thema Qualität, Service, den ihr anbietet. Woran merkt denn ein zukünftiger Bewohner oder auch Angehörige bei euch in den Einrichtungen, dass ihr was anderes macht vielleicht als eure Wettbewerber? Wo sind da Entscheidungskriterien vielleicht auch? Manchmal vielleicht auch gar nicht harte Entscheidungskriterien, vielleicht auch emotional getrieben.
Das ist total emotional und ich fürchte, sobald ich den Finger drauflegen könnte, würde das verpuffen wie eine Seifenblase. In den 60er Jahren gab es einen amerikanischen Verfassungsrichter, Potter Stewart, der hat seine 15 Minuten Ruhm bekommen durch einen grandiosen Ausspruch. Er musste damals vor dem Supreme Court eben als Richter verhandeln über einen Fall, ob irgendein Kunstwerk pornografisch ist oder nicht. Und dann hat er den Ausspruch getan, ich kann es nicht definieren, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe. Und das gilt, glaube ich, auch für die Qualität.
Aber wenn ich jetzt als Bewohner bei euch einziehen möchte oder mir eure Häuser anschaue, kann ich das ja, muss ich ja irgendwie für mich das entscheiden. Also Qualität sehe ich, kann ich nicht ganz greifen in dem Moment, aber würde wahrscheinlich einen Termin vor Ort vereinbaren. Dann gibt es sicherlich jemand aus der Einrichtung, der mich durchführt, der mir eure Möglichkeiten erklärt. Irgendwann kommt es auch zu Preisen. Habt ihr für euch dort Bereiche vielleicht identifiziert, wo er sagt, ey, das sind wirklich wesentliche Entscheidungskriterien und da legen wir richtig Wert drauf, dass die im Alltag gut funktionieren?
Also du kannst als Probewohner, als Interessent, als Besichtigender, kannst du den Teppich beurteilen und die Wandfarbe, aber am Ende des Tages kaufen, wenn ich das so sagen darf, die Menschen eine Beziehung und kaufen die handelnden Personen vor Ort. Und auf die Ausstrahlung kommt es an.
Das heißt aber, euer wichtigstes Gut sind dann eure Mitarbeiter.
Absolut. Will ich mein Leben, meine Gebrechlichkeit, meine letzten Jahre diesen Personen anvertrauen? Da können wir in der Zentrale so viele bunt bedruckte Prospekte machen, wie wir wollen. Das ist es, worauf es am Ende darauf ankommt.
Wir hatten eben schon mal kurz das Thema, es kommt auch auf die Immobilie an. Die Anmutung, Ausstattung, ist das up to date? Ja, oder kommt man schon rein in den Foyer und sagt, der Teppich, naja, könnte auch mal erneuert werden. Sicherlich auch ein großer Bereich für euch im Management. Wie geht man damit gut um? Was sind denn da eure größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung an der Stelle ist sicherlich, dass du Millionen hinter den Kulissen verbuddeln kannst, um irgendwelche Brandmeldeanlagen zu erneuern und irgendwelche Sicherheitsbeleuchtungen zu aktualisieren, wovon der Bewohner nichts mitbekommt, was aber halt eine behördliche Auflage ist, ohne die man nicht operieren darf und dass der Teppich, den du gerade angesprochen hast, im Zweifelsfall aufs nächste Jahr verschoben werden muss deswegen.
Also der Bewohner ist das eine, Angehörige das andere, aber ich finde in dem Bereich ja auch ganz wichtig, die Mitarbeiter, die sehen das ja auch nicht, wo was gemacht wird. Und ja. Mitarbeiter zu halten, neue einzustellen, ist ja nicht ganz einfach. Aber in verschiedenen Punkten immer über das Thema Fachkräfte gesprochen. Und aus meiner Erfahrung ist das extrem wichtig, dass man da auch zeigt, komm, wir wollen die Einrichtung nicht vernachlässigen. Uns ist es wichtig, eine gute Anmutung zu haben. Und auch da hat ein Mitarbeiter, der Fahrstuhl, der vielleicht die Kabine neu gemacht werden muss oder der Antrieb, das sieht keiner. Ja, außer, dass der vielleicht mal ausgefallen ist für eine Zeit lang und noch ein Ärgernis hat. Total wichtig, wo kann man wie oder wie muss man investieren?
Also wir versuchen da viel zu tun. Wir haben über 100 Fahrstühle im Konzern und eine Komplettsanierung kostet über 100.000 Euro. Also ist man schnell bei sehr hohen Summen und dann muss man priorisieren und sagen, das und das geht dieses Jahr und alles andere muss halt leider später.
Aber wenn du das so genau weißt, dass ihr über 100 habt, bist du auch tief drin in dem ganzen Immobilienmanagement-Thema.
Ich bemühe mich. Ich bin sicherlich nicht in allen Details tief drin, aber wir haben jetzt gerade die Planung abgegeben, ein paar Sachen bleiben schon hängen.
Ja, okay, das ist, verstehe ich. Die Instandhaltungsplanung wahrscheinlich in den Details, wahrscheinlich dann auch aufgezogen bis hin zu den jeweiligen Herstellern der Aufzüge. Energie kostet, ein ganz anderer Themenbereich vielleicht, wenn du so jetzt zurückdenkst, die letzten 12 Monate, aber auch aktuell und für die nächsten 12 Monate, was ist für euch so der Bereich, wo ihr sagt, da packen wir wirklich viel Energie auch rein. Nicht Energie im Sinne von Strom oder Wärme, sondern im Sinne von Tätigkeit, Mitarbeitern. Habt ihr da Themen für euch identifiziert, die besonders im Fokus stehen?
Also es sind am Ende des Tages diese drei Themen, über die wir schon gesprochen haben. Immobilie, Mitarbeiter und Wachstum. Auf der Immobilienseite ist es ein bisschen Pflicht. Wir haben jetzt eine Jahresplanung gemacht. Wir wissen, was wir dieses Jahr umsetzen wollen. Wir haben auch schon damit begonnen, Dinge zu beauftragen, weil das hat ja alles Vorlauf. Das zweite große Thema sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben vor fast 2 Jahren einen Brief an die Verdi geschrieben, dass wir gerne einen Haustarif verhandeln würden. Das hat jetzt im September 25 angefangen. Das wird sicherlich dieses Jahr sich dahin durchziehen und ich hoffe, dass wir da einen guten Abschluss hinkriegen. Und das Dritte ist, ich hatte es auch schon erwähnt, wir haben jetzt zum 1. April einen neuen Standort übernommen. Das ist für uns auch neu. Wir haben da kein Team, das da bereitsteht und alle 3 Monate irgendeine Übernahme macht, sondern wir werden da sehr viel lernen. Es wird auch ein bisschen was schiefgehen. Aber ich bin sicher, dass es uns gut gelingen wird, dieses Haus dann in unser Unternehmen zu integrieren.
Das Haus und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter. Du hast ja eingangs gesagt, Kultur ist ganz wichtig. Und das sicherlich der wesentliche Punkt bei Fusionen, Transaktionen ist in Dienstleistungsbereichen die Mitnahme der Mitarbeiter und das richtig gut zu koordinieren, dass man dann auch wieder eine einheitliche Unternehmenskultur hat.
Da bin ich sehr glücklich, dass wir eine sehr erfahrene Kollegin aus den eigenen Reihen da jetzt als Einrichtungsleitung etablieren können.
Das heißt, viele Dinge, die ihr auch weiterhin umsetzen müsst, aber auch andere, die ihr wollt, die euch Energie kosten, aber wo ihr auch gerne Energie rein investiert. Und wenn du jetzt mal 12 Monate im Voraus schauen würdest, welche Kennzahlen oder welches Signal wäre für dich ein Thema, wo du sagst, wenn das stimmt, haben wir eigentlich alles richtig gemacht?
Das ist eine ganz, ganz gefährliche Haltung. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Unsere wichtigste Kennzahl ist die Auslastung. Und wenn die passt und man nicht irgendwie goldene Wasserhähne verbaut den ganzen Tag, dann kann eigentlich so viel nicht mehr schiefgehen. Und was wir uns auch verstärkt anschauen, ist die Mitarbeiterfluktuation. Wir hatten über das Thema Halten und Gewinnen ja schon kurz gesprochen. Kurzfristige Ergebniszahlen kommen erst danach. Das ist das Schöne, wenn man gemeinnützig ist.
Wenn die Auslastung stimmt und ihr sonst nicht grobe Fehler macht, stimmen ja dann auch normalerweise die wirtschaftlichen Kennzahlen in dem Geschäftsmodell. Ja. Letztendlich muss man ja sagen, ist das in dem Sinne nicht kompliziert. Ja, man hat eine Auslastung, es gibt eine Miete, es gibt einen Anspruch von Pflegeleistungen und das multipliziert, gibt meinen Umsatz, mal ganz grob.
Auf der Ebene klingt es nicht kompliziert, aber es verästelt sich dann sehr schnell. Sowohl was das Gewinnen von Menschen angeht, als auch was das Nachhalten natürlich von Preisen angeht. Die müssen wir auch jedes Jahr anschauen, sowohl was die Pflegesätze angeht, als auch was die frei vereinbarten Pensionspreise mit den Bewohnern angeht. Da gibt es überall Regelwerke, die eingehalten werden müssen, wenn man da was verändern will. Aber das ist der Motor, das ist die Pflicht.
Und was die Kür?
Die Kür sind dann coole Dinge, Expansionsprojekte, Digitalthemen und so weiter.
Das heißt, für dich ganz klar, die Pflicht muss gut passen und dann können wir über die Kür sprechen in vielen verschiedenen Bereichen, ob es die Immobilie sei, ob es Digitalthemen ist, ob es Themen für auch Mitarbeiter sind, wo ihr sicherlich ein Unternehmen seid, die gerne auch mal Themen ausprobieren.
Also wir haben, glaube ich, gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im letzten Jahr relativ viel gemacht. Wir haben mit unserem Betriebsrat 3 aus meiner Sicht bahnbrechende Vereinbarungen abgeschlossen. Zum einen über Bike Leasing, zum anderen über Fitness und Sport, also eGym Wellpass, und zum dritten über eine Begleitung zur psychischen Gesundheit, was ich auch sehr wichtig finde und angemessen für ein Sozialunternehmen.
Das wird ja gerade häufig, insbesondere in der Pflege, gar nicht so richtig beachtet. Wenn du eine Reha-Klinik hast, gehört das ja dazu. Das gehört ja einen Teil auch zu deinem Therapiekonzept mit dazu. Wie gehst du um mit schwierigen Fällen? Gibt es dort immer mal wieder eine Supervision beispielsweise, was es in der Pflege ja gar nicht hat, eigentlich erstmal vorgesehen. Und ich glaube aber, dass das auch ein wesentlicher Teil ist in der Pflege, dass Mitarbeiter damit gut umgehen können mit Situationen, die ja nicht ganz einfach sind.
Also das ist dadurch ermöglicht, zwar extern, aber und das wird auch sicherlich anlaufen müssen, aber das ist da dabei. Und was wir auch ausrollen, ist eine regelmäßige Validationsschulung. Also sprich, wie gehe ich kommunikativ mit herausfordernden Situationen um?
Merkt ihr dort eigentlich, war jetzt an verschiedenen Artikeln im letzten Vierteljahr häufiger Thema, die Gewalt gegen Pflegekräfte? Dass die entsprechend zunimmt, nicht nur im Pflegeheim, häufig durch Angehörige verursacht, aber auch im Krankenhaus. Seht ihr das auch bei euch oder eigentlich eher nicht? Kannst du das nicht so bestätigen?
Kann ich jetzt so nicht sagen. Es gibt sehr, sehr wenige Einzelfälle, die sozusagen bis zu mir kommen. Aber ich könnte da jetzt nicht sagen, dass das ein großes Thema ist. Konflikte durchaus, aber dass sie so eskalieren, eher nein.
Du hast ja auch eine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber deinen Mitarbeitern gegenüber, wie man damit entsprechend umgeht.
Absolut.
Ich glaube, das ist auch echt herausfordernd für viele Unternehmen in dem Gesundheitssozialbereich. Wie schule ich meine Mitarbeiter? Wo habe ich welchen Konflikt? Wen muss ich wann auch dazu nehmen? Und wenn es dann noch über Gewalt hinausgeht, eigentlich in einem helfenden Beruf wirklich schwierig. Und insofern freut mich zu hören, dass es bei euch eher kein Thema ist.
Also was man in den Zeitungen liest über Notaufnahmen in Krankenhäusern, das ist schon erschreckend. Das kann ich glücklicherweise jetzt nicht berichten. Was gelegentlich kommt, sind halt empörte Beschwerdeschreiben von Angehörigen, die teilweise dann auch bis zu mir kommen und auf die ich durchaus auch persönlich antworte. Wobei meine Werkseinstellung durchaus ist, mein Team zu schützen. Muss immer aufpassen, weil im Einzelfall die eine oder andere Beschwerde dann doch berechtigt ist und man darauf reagieren muss. Aber in der Regel kann ich mich vor das Team stellen.
Da kommen wir ja genau dazu. Woher kommen solche Konflikte? Sind es unterschiedliche Erwartungen, würde ich vielleicht vermuten, von Angehörigen und deines Teams? Das eine ist die Eskalation im Beschwerdeschreiben, aber es gibt ja häufig ein paar Stufen auch davor. Wie geht ihr damit um im Unternehmen mit diesen unterschiedlichen Erwartungen und Zielkonflikten vielleicht auch?
Also die Beschwerden, die zu mir kommen, drehen sich fast immer ums Geld. Ich will das und das nicht bezahlen. Das zieht sich leider sehr durch. Vor kurzem gab es einen Fall, wo eine sehr exponierte Angehörige uns geschrieben hat, vordergründig eine Rechtsfrage, hintergründig eine sehr tiefe ethische Thematik durchaus. Und da habe ich dann auch einen sehr renommierten Rechtsbeistand hinzugezogen, um die Teams vor Ort einfach aus der Schusslinie zu nehmen.
Aber das ist dann schon ganz extrem, oder? Das ist
ja.
Die Stufen vorher. Werdet ihr bestimmte Themen auch haben, auch vor Ort, die Mitarbeiter mit umgehen müssen in diesem Bereich? Ich kenne es auch aus meiner eigenen Tätigkeit bis hin, dass das bei mir teilweise mal Themen ankam. Beispielsweise, es gegen einzelne Mitarbeiter ging, manchmal eine ganze Dokumentation bei mir ankam. Damals gab es noch nicht die Whistleblower-Hotline, die heute fast ja Pflicht ist in den meisten Unternehmen.
Ja.
Und wo man sich natürlich als erstes erstmal auch vor seine Mitarbeiter stellt, einen Sachverhalt aufklärt.
Was gerade wieder ein bisschen Konjunktur hat, ist der KI-unterstützte anonyme Brief. Da kommen also Anschuldigungen, die so geschliffen formuliert sind, dass ich mir denke, die kann eigentlich niemand selber geschrieben haben. Das muss mit KI irgendwie aufbereitet worden sein, die aber meistens so vage bleiben. Und da sie anonym sind, kann man dem nicht einmal nachgehen.
Habt ihr die mal zurückgespielt in die KI und gefragt, ob sie von der KI geschrieben worden ist?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht.
Gibt es doch mittlerweile für Hausaufgaben und Tests im Schulen- und Universitätsbereich. Musst du mal ausprobieren, was dir die KI dazu sagt, ob sie geholfen hat, das zu formulieren. Aber es macht es natürlich einfacher, ne? Man gibt ein paar Gedanken rein in die KI und kriegt einen geschliffenen Brief raus.
Ja.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Du hast schon einiges erzählt, wie wichtig bei euch das Team ist und die Mitarbeiter. Was ist bei euch, wenn ihr auch mit Mitarbeitern in der Entwicklung darüber nachdenkt, was sind wesentliche Punkte, wo legt ihr Wert drauf? Man kann ja sagen Kompetenz oder Haltung. Wie versucht ihr hier die Teams richtig aufzustellen und ja auch zu stärken?
Ja, da fällt mir ein amerikanisches Sprichwort ein, hire for attitude and train for skill. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der richtige Weg. Weil, wie du richtig gesagt hast, das, was wir hier machen, ist keine Raketenwissenschaft. Aber es kommt aufs Wie drauf an. Und gerade Führungskräfte, da muss es einfach passen. Das ist eine sehr, sehr starke Bauchentscheidung. Wir versuchen, möglichst viele Führungskräfte auch aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Aber das gezielt auch immer wieder durch sozusagen frisches Blut von außen zu ergänzen. Und das gelingt momentan ganz gut.
Und habt ihr dafür ein eigenes Führungskräfteentwicklungsprogramm?
Ja. Wir haben ein Trainee-Programm, das sehr erfolgreich ist, und ich habe gestaunt darüber, in welch jungem Alter man Einrichtungsleitung sehr erfolgreich sein kann. Das hatte ich mir nicht vorstellen können am Anfang, aber es funktioniert extrem gut.
Wie viele Trainees habt ihr so ungefähr pro Jahr?
Wir versuchen 1 bis 2 zu jedem Zeitpunkt zu haben, weil wir sind jetzt nicht so groß, dass wir ansonsten allen auch eine adäquate Position anbieten können hinterher.
Wird man davon ausgehen, die kommen dann wahrscheinlich aus dem universitären Bereich und man kann sich bei euch bewerben?
Ja.
Und dann ist das ja, so 2 Jahre ein Trainee-Programm, dass man so die verschiedenen Facetten von eurem Unternehmen kennenlernt? Oder wie habt ihr das aufgestellt?
Ganz genau. 1,5 Jahre mit verschiedenen Stationen, zentrale Einrichtungen, alle Positionen durch, wirklich in der Wolle gefärbt.
Kann ich auch jedem nur empfehlen, vielleicht den einen oder anderen, der sich jetzt gerade im Studium befindet und überlegt, was möchte ich als nächstes tun, ist so ein Trainee-Programm, ob bei euch oder auch bei anderen Wettbewerbern, immer ein guter Einstieg in den Job, weil man sehr viel verschiedene Themen kennenlernt und auch für sich selber vielleicht merkt, was liegt mir mehr, was liegt mir vielleicht nicht so sehr und damit dann auch viel gezielter sich weiterentwickeln kann und entsprechend guten Kompetenzen dafür aufbauen kann.
Das ist so, und ich habe letztens mit einer befreundeten Managerin aus der Industrie gesprochen. Die haben große Schwierigkeiten, gute Leute zu übernehmen, aber sie halten an ihrem Trainee-Programm fest, auch wenn sie wissen, dass sie die Leute hinterher nicht übernehmen können, weil sie sagen, das ist so wichtig, den Leuten unsere Kultur mitzugeben. Wer weiß, wozu es in 10 Jahren mal gut ist.
Genau, es sind ja junge Leute. Manchmal weiß man nicht, wie sich die Wege wieder kreuzen. Das ist ja auch mal ganz gut. Das eine ist das Halten, klar, aber merkt ja auch manchmal, andere Luft zu schnuppern, ist auch nicht verkehrt. Und dann vielleicht festzustellen, warum war ich bei euch? Warum würde ich auch gerne wieder zurückgehen? Bringt ja auch etwas wieder an frischen Wind mit in ein Unternehmen rein. Also ihr habt da auch immer Trainee-Programme, sind sicherlich die Hälfte dann auch in andere Unternehmen gewechselt. Wir haben immer ein paar mehr ausgebildet, als wir eigentlich vielleicht übernehmen würden. Und das hat der Kultur vor Ort immer gut getan. Auch mit langjährigen Mitarbeitern, weil du eben mit jungen Menschen arbeitest, die auch wieder andere Fähigkeiten mitbringen. Vielleicht viel einfacher mit IT umgehen, ne, das selbstverständlicher ist. Und so eigentlich das insgesamt sich befruchtet und eine gute Kultur gibt.
Ich hatte vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Kollegen, der hat gesagt, jemand, der sich einmal gegen uns entschieden hat, den will ich nicht wieder zurückhaben. Ich sehe das ganz anders, weil eigentlich jemand, der schon mal da war, gegangen ist, gesehen hat, dass das Gras woanders nicht unbedingt grüner ist und davon berichten kann, das ist doch mein liebster Mitarbeiter.
Vollkommene Zustimmung. Geht mir genauso. Die dann eben davon berichten, ah ja, woanders ist auch nicht so. Das sind Probleme, die wir hier haben, sind vielleicht auch gar keine, weil man sich ja manchmal dort in seinem Alltag auch an einzelnen Punkten aufhängen kann, aufhalten kann, die manchmal gar nicht so entscheidend sind, wenn man dann auch ein bisschen anderen Blick hatte. Jetzt kommen wir von den jungen Leuten, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen gleich bei Zukunft und vielleicht auch Innovationsthemen. Deiner Einschätzung nach, was wird auf euch in den nächsten 3 bis 5 Jahren zukommen an neuen Themen oder an Veränderungen und wie bereitet ihr euch heute schon darauf vor? Also ihr bereitet euch gerade auf 60 Jahre Geburtstag vor.
Das ist das Schöne.
Das ist das Schöne. Ja. Ihr guckt zurück auf 60 stabile Jahre und jetzt guckt man nicht gleich in die Zukunft der nächsten 60 Jahre, das wäre etwas vermessen.
Das war vermessen. Und die Vergangenheit, das waren immer die einfachen Probleme, weil die schon gelöst sind. Aber was sicherlich auf uns zukommt, und das fängt man jetzt an zu merken, die Experten predigen es seit 30 Jahren, aber das ist der demografische Wandel. Dass mehr Menschen aus dem Berufsleben rausgehen, dass Berufstätige älter werden, dass weniger Menschen reinkommen in den Arbeitsmarkt, das fängt jetzt an, spürbar zu werden. Und darauf kann man sich bedingt vorbereiten. Wir haben eine Forschungskooperation mit der Universität Leuphana, wo wir versuchen zu lernen, wie in Japan zum Beispiel damit umgegangen wird, die dieses Problem ja schon länger haben, wie man Menschen gerade in der Pflege auch länger im Beruf halten kann. Das ist spannend, das ist herausfordernd. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es keinen Schalter gibt, den man umlegen kann und sagen, jetzt haben wir das Problem gelöst, sondern es wird einfach ein Thema bleiben, mit dem man sich befassen muss. Und dann haben wir ja in den letzten Jahren gelernt, ne, Corona, Inflation, Ukraine-Krieg, Ahrtal, Hochwasser, jetzt Stromausfall in Berlin. Es schießt immer irgendwas rein, womit keiner gerechnet hat. Und wir haben nicht die Größe und nicht die Zeit, den ganzen Tag irgendwelche Katastrophenszenarien zu schreiben. Deswegen bleibt am Ende eigentlich nur zusammenzuhalten und agil zu bleiben und zu gucken, was passiert.
Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was passieren könnte oder welche Katastrophen euch treffen könnten und wie man dann in solchen Situationen agieren würde?
Also ersteres ja, und dann haben wir auch wieder aufgehört, weil das wird sehr schnell sehr komplex.
Und wahrscheinlich dann in der Frage der Wahrscheinlichkeit und wie man sich auf was vorbereiten könnte, ja auch nie so ganz abschließend, oder?
Es bleibt eine theoretische Übung. Natürlich haben wir jetzt vor dem Hintergrund von Berlin die Frage mal wieder im Raum, wie schaut es eigentlich mit unserer Notstromversorgung aus? Aber wir können auch nicht auf Verdacht jetzt überall so Megawatt Diesel hinstellen. Ich habe mal versucht, so einen Diesel dann auch mal tatsächlich unter Last zu testen. Das darf man gar nicht. Da braucht man erstmal eine Genehmigung der Naturschutzbehörde, weil da kommen ja Rauchwolken raus. Das ist alles gar nicht so einfach. Insofern glaube ich, das Einzige, was wirklich hilft, ist eine gute Kultur zu haben, gedanklich agil zu bleiben und dann damit umzugehen, was das Leben einem hinwirft.
Das ist ja vielleicht doch das, was Hoffnung macht, wenn man jetzt sieht, du hast gerade so ein paar Katastrophen aufgezählt, unter anderem Corona, Ahrtal, was ja genau über diesen Zusammenhalt und Kultur ja auch gut bewältigt worden ist.
Und nicht durch Katastrophenpläne übrigens.
Die an manchen Punkten vielleicht hilfreich waren, an anderen aber auch gar nicht existent waren, sondern dass dort dann unter dem auch Zeitdruck Entscheidungen gefällt wurden und einfach es um die Umsetzung ging. Pragmatisch, praxisnah und nicht irgendwelche Pläne nur abzuarbeiten, die dann vielleicht so oder so nicht den jeweiligen Katastrophenfall richtig widerspiegeln. Jetzt kam ja gerade so von dem Katastrophenthema, wie geht ihr damit um? Wir hatten gerade Berlin den Stromausfall, den es hier gab und der durchaus auch das ein oder andere Pflegeheim davon betroffen war. Wenn man nochmal anders in die Zukunft schaut, was wir heute vielleicht tun, gibt es da für dich Ideen, die gerade auch diskutiert werden, wo wir vielleicht in 5 Jahren sagen, das ist dann eigentlich Standard?
Also wenn ich das wüsste, könnte ich gezielter investieren.
Ja, das ist die Glaskugel, wenn man sie hätte. Aber trotzdem sind es ja so Einschätzungen, ne, von verschiedenen Zukunftsbereichen, die man hat.
Ehrlich gesagt, ich glaube nein. Unsere Branche tickt leider nicht so, dass irgendetwas innerhalb von 5 Jahren Standard wird. Ja, frag einen Kaspar Pfister, frag eine Diana Heinrichs. Es gibt seit 2021 die gesetzliche Möglichkeit, DPaaS zu machen. Ich habe vorhin extra nochmal geschaut. Es gibt keine einzige, die man herunterladen kann. Bis heute. Also ich glaube nicht, dass in 5 Jahren etwas wesentlich anders sein würde als heute in der Pflegebranche. Also flächendeckend. Punktuell, es gibt viele Ideen, es gibt viele Innovationen, die punktuell als Modellprojekt, als Versuch irgendwo gemacht werden. Aber weil du gefragt hast, was in 5 Jahren Standard sein wird, da sehe ich jetzt keine großen, schnellen Veränderungen.
Das heißt aber auch für euch, ihr müsst euch auf eure heutigen Kompetenzen jeweils besinnen, die gut weiterentwickeln und pflegen, um am Ende auch wirtschaftlich gut dastehen zu können.
Das ist so. Wir beobachten auch den Digitalmarkt sehr intensiv, aber wir können da nicht Vorreiter sein. Also ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag gehört von der Firma Sodexo. Das ist ja ein Gigant für Catering und Facility Management. Und der Geschäftsführer hat damals gesagt, Sodexo würde 1% vom Umsatz als digitales Spielgeld zur Verfügung stellen. Das waren damals 400 Millionen Euro im Jahr. Und damit kann man was anfangen. Und wenn man die irgendwie unters Volk bringt, dann wird dabei auch etwas Sinnvolles bei rumkommen. Wenn ich 1% von unserem Umsatz investieren würde, den ich nicht habe, aber wenn wir das tun würden, dann würde gar nichts dabei rauskommen, weil das ist ein niedriger Betrag. Insofern ist Digitalisierung ein klassisches Beispiel für den Matthäus-Effekt. Ja, wer hat, dem wird noch dazugegeben und wer nicht hat, dem wird noch genommen. Insofern bleibt einem mittelständischen Unternehmen wie uns eigentlich nur eine Follower-Strategie. Gucken, was gibt es, was ist marktverfügbar, was ist auch bewährt und das dann schnell zu übernehmen.
Was lässt sich damit dann auch finanzieren? Und da ist man wahrscheinlich nicht in der Vorreiterrolle. Gerade auch in dem regulierten Bereich, weil man da letztendlich auch gar keine Finanzierung für hat. Ja, du müsstest es ja aus freien Mitteln stemmen.
Gerade im Pflegesatzbereich ist es noch schwieriger, ja.
Klar, in dem Bereich, wo ihr im Privatzahlerbereich, kann man überlegen, ja, würde man sowas einkalkulieren, aber dann bist du entsprechend auch wieder vielleicht nicht mehr so wettbewerbsfähig. Jemand anders ist preiswerter, das sind durchaus ja Entscheidungskriterien. Und der Bewohner sieht ja nicht im ersten Schritt, was du da Tolles vielleicht an Digitaltechnik dahinter hast. Das ist wieder das, was kann ich erleben, was kann ich beurteilen, den Teppich ja, aber ja, die Digitaltechnik genau. Nicht. Und das ist, glaube ich, auch genau die Schwierigkeit, wo aus meiner Sicht wir technischen Möglichkeiten hätten, um bestimmte Dinge einfacher zu gestalten oder Mitarbeitern auch das Leben einfacher zu machen, die wir aber nicht schnell in die Umsetzung bekommen aufgrund von Finanzierungsthemen und häufig 10, 15, 20 Jahre brauchen, um das in der Fläche nachher zu haben. Heute, wenn man sieht, das ganze Thema, die kleinen Roboter, die wir jetzt schon sehen im Reinigungsbereich, bei dem einen oder anderen im Speisesaal, die man auch im Restaurant sieht, man kann sich ja vorstellen, dass die auch die Arbeit von Menschen in den Einrichtungen leichter machen, weil sie bestimmte Sachen transportieren und vielleicht selbstständig transportieren.
Das ist so und das haben wir auch alles im Einsatz mittlerweile, auch flächendeckend. Das ist aber schon wieder vorbei und es geht ja immer ums Nächste. Und es gibt in Bayern, gibt es ein Pflegeeinrichtung, wo der Freistaat auch gefördert hat, mal Digitaltechnik zu testen. Und weil das vom Freistaat gefördert ist, kann man das auch als Mitbewerber besichtigen. Und da waren wir mit unserem Leitungsteam letzten Sommer dort und haben uns das alles angeschaut. Und dann habe ich am Gang mal eine Pflegekraft zur Seite genommen und gefragt, welches von diesen Themen ist jetzt für euch eigentlich wirklich hilfreich? Und er hat gesagt, die elektronische Dokumentation. Also es muss nicht immer der Roboter sein, der da rumfährt, sondern es sind manchmal einfach die ganz einfachen Themen.
Du meinst nicht die hochentwickelten Gadgets, die die Entwickler häufig mehr begeistern wie die Praktiker, die sie nutzen sollen. Ja, es gibt bestimmte Sachen, glaube ich, durchaus, was man überlegen kann, wenn man über Stationsbedarfe, was ihr nicht ganz so habt, weil ihr über Wohnungen, Wohnraum sprecht, wo man sagen könnte, man kann auch damit so eine Beschaffungskette etwas besser steuern. Aber solche kleinen Roboter dürfen in Deutschland zum Beispiel nicht alleine Aufzug fahren. In anderen Ländern durchaus. So, damit stoße ich an gewisse Grenzen im Einsatzbereich. Hätte vielleicht sogar die Technik, gibt genug Ideen, die weiter oder anders einzusetzen. Du hattest das vorhin ja gesagt, ihr seht das ganz klar, was trifft nicht nur euch, aber auch alle Unternehmen mit harter Wucht, das Ausscheiden der Babyboomer, die Frage von längeren Arbeiten. Damit stellt sich für mich ganz klar die Frage, wie kann ich bestimmte Arbeitsabläufe körperlich besser unterstützen? Ja, so dass es körperlich weniger anstrengend ist, ich weniger laufen muss, nicht so schwer heben und so weiter. Und das wären ja so Themen, die da genau reinspielen würden.
Absolut. Es ist vieles sehr niedrigschwellig und nicht unbedingt das, was blinkt und Spaß macht im Entwickler. Das stimmt schon.
den Techies. Zum Abschluss, Johannes, ich habe noch 3-4 Punkte ganz schnell mal einmal durchzugehen. So für dich, was kommt dir direkt dabei in den Kopf? Erster Punkt, Mythos oder Wahrheit? Gibt es ein Thema, was dir da sofort so einfällt?
Also, was mir wichtig ist, KWA ist kein Pflegeunternehmen. Wir sind ein Senior Living Unternehmen, sind Altenhilfeunternehmen. Wir machen auch Pflege, das ist uns sehr wichtig, aber wir sind kein klassisches Pflegeunternehmen. Und der zweite Mythos ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, dass die Pflegebranche eine Branche ist. Ja, sie ist eigentlich ein verlängerter Arm des Bundesgesundheitsministeriums, sehr, sehr kleinteilig reguliert und unternehmerischen Gestaltungsspielraum gibt es eigentlich nur im Selbstzahlerbereich, also im Wohnen. Und auch die Ausnahmeregelung, also die unternehmerische Ausnahmeregelung, § 91 SGB 11, die es ja gibt, wird, soweit es mir bekannt ist, praktisch kaum angewendet.
Ein Satz, den du im Job zu oft hörst.
Das dauert länger.
Eine Sache, die jeder in deinem Feld unterschätzt.
Wie lange es dauert.
Wenn du 100.000 Euro frei hättest, wohin damit?
Oh, 100.000 Euro ist jetzt nicht so fürchterlich viel Geld, dass ich dafür anfangen würde, Samba zu tanzen. Also selbst für 1 Million könnte ich noch nicht einmal ein zusätzliches Schwimmbad sanieren. Ausschütten macht auch keinen Sinn, das ist 1 Promille unserer Lohnsumme. Also keine Ahnung, vielleicht ist es am besten, es in ein Beratungsprojekt mit der Sozialgestaltung zu investieren.
Herzlichen Dank. Und dein bester Trick, um nach einem harten Tag runterzukommen?
Wenn ich nicht zu müde bin und die Kinder mich lassen, Sport.
Und zum Schluss noch? Gibt es einen Satz, wenn du die Möglichkeit hättest, diesem einem Entscheider, einer Entscheiderin ins Ohr zu flüstern? Welcher wäre das?
Bleib pragmatisch. Es gibt in der personalen Dienstleistung keine Perfektion. Es lohnt sich auch nicht, sie anzustreben.
Das war ein super Schluss. Herzlichen Dank, Johannes, für deine Zeit. Und ich wünsche euch als KWA weiterhin 60 erfolgreiche Jahre.
Dankeschön.
Ich bin gespannt auf euer Jubiläumsjahr und dir privat genauso viel Freude in deinem beruflichen Fortkommen, wie du hattest in den letzten Jahren, mit einem guten Team, mit viel Humor und vor allen Dingen, ja, Gesundheit. Herzlichen Dank.
Ganz, ganz vielen Dank dir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.